Hallo, hier ist Madeleine. Mein heutiger Interviewgast ist Barbara Ettinger-Brinkmann. Sie ist Inhaberin der Architektur- und Planungsgesellschaft AMP. Diese ist beauftragt im Wettbewerbsverfahren rund um den Brüder-Grimm-Platz in Kassel. Und dieser Brüder-Grimm-Platz, der ist sozusagen direkt angrenzend an die Neue Denkerei. Das heißt, wir sind da auch persönlich stark interessiert, was mit diesem Platz passiert. Und wir werden im Interview erfahren, worauf wir uns freuen dürfen, wenn dieser Platz umgestaltet wird. Frau Ettinger-Brinkmann ist außerdem Präsidentin der Bundesarchitektenkammer. Und wir sprechen auch über politische Themen rund um das Thema Architektur und Stadtplanung insgesamt. Ihr könnt gespannt sein. Hallo Frau Ettinger-Brinkmann, es ist toll, dass Sie den Weg hierher gefunden haben zu unserem Interview heute. Ich habe Sie kennengelernt vor ein paar Wochen auf der Beiratssitzung zum Wettbewerb rund um den Brüder-Grimm-Platz und dachte, was für eine tolle Frau. Die möchte ich gern mal zu uns ins Interview einladen und mal hören, was Sie mit Ihrer Expertise über dieses Vorhaben Brüder-Grimm-Platz und darüber hinaus Städtebau und so weiter in Kassel denkt. Genau, Sie haben ein eigenes Unternehmen, das haben Sie vor vielen Jahren gegründet. Das ist die Architektur- und Planungsgesellschaft ANP mit Sitz in Kassel. Und Ihr Unternehmen ist beauftragt worden, das Wettbewerbsverfahren rund um den Brüder-Grimm-Platz in Kassel zu leiten. Was bedeutet dieses Projekt für Ihr Unternehmen und aus Ihrer Sicht für die Stadt Kassel?
Ja, der Brüder-Grimm-Platz ist ein Platz, den man im Prinzip gar nicht wahrnimmt. Er wird dominiert von den Straßenverläufen und auch von relativ viel Grün, was vor den Fassaden steht. Und Plätze werden definiert als öffentlicher Raum, nicht nur durch die Fläche, sondern auch durch die Randbebauung. Mhm. Die Randbebauung, man kann sagen, die Außenwände dieser Häuser sind die Innenwände des Platzes, des Platzraums. Mhm. Und das ist beim Brüder-Grimm-Platz im Grunde gar nicht wahrnehmbar, obwohl er so eine bedeutende Rolle spielt im städtebaulichen Kontext. Also man kann die Achse der Königsstraße bis zum Grimm-Platz gucken, sehen und sieht dann das Landesmuseum und dann wird die Achse umgelenkt zur Wilhelmshöhe. Mhm. Das ist überhaupt gar nicht wahrnehmbar. Mhm. Bereits 1990, das ist jetzt ja 30 Jahre her, gab es unter der damaligen Stadtbaurätin Frau Thalgott einen Wettbewerb, der nannte sich Stadtplätze, Bauplätze und nahm all diese Flächen in Kassel unter die Lupe, die keinen städtebaulichen Beitrag geleistet haben. Die waren Parkplätze, ja eher Anlieferzonen und so weiter. Und in diesem Wettbewerb war bereits der Brüder-Grimm-Platz Gegenstand. Mhm. Damals sollten die Wettbewerbsteilnehmer, die Architekten und Stadtplaner, die aufgefordert waren, es waren 9 Situationen, die unter die Lupe nehmen und gucken, eignet sich das eher für eine Bebauung oder für einen echten Platz als Aufenthaltsort. Ja. Mhm. Viele der Ergebnisse sind damals umgesetzt worden, unter anderem an der Neuen Fahrt, wo heute das Haus der GWG steht. Das war eine reine Anliefertasche überhaupt. Die Neue Fahrt hat insgesamt von diesem Wettbewerb sehr profitiert. Einbezogen war auch der Platz an der oberen Karlstraße, der immer gemeinhin als Karlsplatz bezeichnet wird, es aber nicht ist. Mhm. Und der immer noch brach liegt und genauso erging es dem Grimm-Platz. Jetzt hat die Stadt Kassel Fördergeld bekommen, also der Platz ist in einem bundesweiten Förderprogramm und nochmal einen neuen Anlauf genommen. Und ich finde, dass eine sehr wichtige Stelle, dass Kassel sich da nochmal wirklich aufwertet, schon allein deshalb, weil wir eine sehr interessante Randbebauung haben mit dem Landesmuseum, mit der ehemaligen Tapetenfabrik und jetzt dem Neubau, der kommen wird für das Tapetenmuseum. Der hat eine topografisch anspruchsvolle Herausforderung, neigt sich ja. Und er hat eben einfach diese Verkehrsbelastung. Mhm. Und Verkehr wird darauf weiterhin stattfinden müssen. Aber er muss einfach jetzt wahrnehmbar gemacht werden. Deswegen freue ich mich, dass es jetzt einen richtig entscheidenden Schritt weitergegangen ist. Da wird jetzt was kommen. Nach 30 Jahren. Also der hat auch eine wahnsinnig interessante Geometrie und auch eine sehr interessante Geschichte. Ja, da überlagern sich mehrere historische Schichten bis hin zu den 60er Jahren. Und das zusammenzubekommen,
rauszuarbeiten,
dazu eignet sich sowieso toll. Wettbewerb. Wettbewerb ist sowieso ein tolles Instrument, um Qualität zu generieren. Jedenfalls, jetzt sind wir einen entscheidenden Schritt weiter. Es gibt drei, die in Frage kommen, realisiert zu werden. Das gehört mit zu so einem Verfahren. Es gibt zwei erste Preise und einen zweiten Preis. Und ich bin von dem Ergebnis sehr begeistert. Und ich bin auch von dem Prozess sehr begeistert. Denn ich bin ja eine totale Verfechterin der Baukultur. Und zur Baukultur gehört auch Prozesskultur. Und die hat Kassel hier, finde ich, sehr vorbildlich gemacht mit dem Beirat, mit der Einbeziehung.
Können Sie dazu immer noch was sagen, was dieser Beirat für eine Aufgabe hat und aus wem der zusammengesetzt ist?
Ja, der Beirat setzte sich zusammen eben aus, ich würde mal sagen, allen wichtigen gesellschaftlichen Gruppierungen. Angefangen bei den Anrainern, also die dort Nachbarn sind, bis hin eben zu Leuten, die sich eben für die Stadt und Baukultur einbringen, interessieren, wie zum Beispiel der Vorsitzende des Bundes Deutscher Architekten, aber eben auch Schülervertretungen. Und Sie waren ja auch beteiligt im Beirat, weil Sie im Grunde zu den Nachbarn, zu den Anrainern gehören. Es tut sich ja genau hier im Umfeld auch ganz viel, nicht nur mit dem Tapetenmuseum, sondern eben auch mit dem Hugenottenhaus, mit Ihrer Institution. Also alles ganz, ganz spannende neue Impulse. Und der Grimmplatz, der ist für mich ein Ausgangspunkt letztendlich. Wir haben ja in Kassel tolle Museen. Und letztlich könnte man sagen, ist er nicht unbedingt ein Ausgangspunkt, sondern er ist eben auch ein Trittstein in diesem
Nukleus,
Museumsparcours. Als Kassel sich zur Kulturhauptstadt beworben hatte im Jahr 2010, hatte der Bund Deutscher Architekten, dem ich auch angehöre, wir hatten auch eine Idee eingebracht, nämlich den Museumshang zu entwickeln, sozusagen, was Frankfurt mit seinem Museumsufer kann, das können wir schon lange. Und wir hatten dann so einen Parcours entwickelt, der eben durchaus losging am Landesmuseum. Damals war ja das Tapetenmuseum dort noch integriert. Jetzt kriegen wir ja einen weiteren Schritt mit dem neuen Tapetenmuseum, den Torwachen, dem Landesmuseum, der Murhatschen, dann der Grimmwelt, dem Sepulkralmuseum, dann über die Brücke hinüber, neue Galerie, Bellevue, bis zur Dokumentarhalle,
Ottoneum
und dann zum Friderizianum. Einfach, und Dokumentarhalle habe ich jetzt vergessen, liegt auch in dieser Perlenkette. Und dann wieder zurück zum Grimmplatz und von da der Blick, die Achse nach Wilhelmshöhe mit den Kunstsammlungen. Und das ist ja einfach ein ganz, ganz fantastisch. Ja. Und da fehlte immer eben dieser Trittstein. Mhm. Und jetzt kommt er.
Jetzt kommt er. Also ich muss gestehen, mir ist der Platz auch nie als Platz aufgefallen, bis ich mich durch den Beirat damit ein Stück beschäftigt habe und fand es auch wahnsinnig spannend, die Geschichte dieses Platzes. Und wenn man mal genau hinguckt, wie dieser Platz angelegt ist, aktuell ist er sehr zerklüftet, würde ich sagen, also wirklich nicht als Platz wahrnehmbar, aber er hat ein riesiges Potenzial, da auch nochmal wie so ein Magnet, wie so ein Kern, so ein Nukleus zu bilden, von dem aus sozusagen alles Schöne auch erlebbar ist.
Genau.
Die Wilhelmshöhe und die vielen Museen, die Sie angesprochen haben. Gibt es etwas bei einem, was Sie jetzt schon sagen können, der Wettbewerb, das Vergabeverfahren ist ja noch nicht abgeschlossen, worauf wir uns aber schon auf jeden Fall freuen können, was kommen wird, was anders wird als jetzt?
Naja, es wird auf jeden Fall besser werden und meine Hoffnung liegt natürlich genau darin, dass der Platz wahrnehmbar wird und nicht die Verkehrsfunktion. Mhm. Verkehrsfunktionen werden draufbleiben müssen, das gehört zur Stadt, Erreichbarkeit und so weiter, ist alles klar. Aber die Verkehrsfunktionen dürfen nicht mehr die dominierende Rolle spielen. Und da sehe ich in allen drei Entwürfen, dass das gelingen wird, wenn es so umgesetzt wird, wie die Architekten sich das vorgestellt haben. Ein ganz wichtiges Element für mich ist in der Tat, die Ränder freizulegen. Die Ränder, das heißt die Fassaden freizulegen. Um es nochmal zu sagen, die Fassaden, die fassen den Raum als Raum. Denn Platz ist nicht nur Fläche, es ist ein Raum. Und wir haben hier eine gute Randbebauung, die wird noch besser werden. Und sie kann auch beim Hessenland, ist ja eigentlich auch ein total interessantes Gebäude aus den 50er Jahren. Kassel hat ja nun auch eine große Tradition in den 50er Jahren. Da, man kann noch an den einzelnen Gebäuden etwas verbessern, aber die grundsätzliche Struktur, die ist richtig. Und das herauszuarbeiten, das wird ein, ja, es wird ein Aha-Erlebnis werden, davon bin ich überzeugt, für viele.
Freuen wir uns schon. Also das heißt auch vermutlich Parkplätze zu verlegen, die da jetzt auch den Blick auf diese tollen Gebäude.
Ja, also wie Sie auch schon gesagt haben, die ganze Fläche, die ist ja sehr kleinteilig und unterbrochen und also auch die Überwindbarkeit für den Fußgänger der Wilhelmshöher Allee an der Stelle ist ja eigentlich gar nicht richtig gegeben.
Genau.
Und das ist auch ein ganz wichtiges Element, die Verknüpfung herzustellen zwischen den beiden Seiten, damit dieser wunderbare Parcours, den ich eben geschildert habe, auch wirklich erleb- und wirklich ablaufbar ist mit Füßen. Und das wird auch ein wichtiger Punkt werden. Und heute ist das eben alles klein gestückelt und hat durchaus seine Qualitäten. Es gibt ja auch einen Wettbewerbsentwurf, der es dann nicht geschafft hat, in die Preisgruppe zu kommen, der sich sehr intensiv mit den 60er-Jahren-Relikten auseinandergesetzt hat, auch wirklich sehr ehrenwert. Und das war auch angelegt in der Wettbewerbsaufgabe, sich mit allen Zeitschichten zu beschäftigen, also auch mit der letzten Zeitschicht. Und da gab es eben einen, der hatte interessante Ansätze, aber letztlich hat er das nicht geschafft, nämlich das Ganze erlebbar zu machen. Und darauf wird es ankommen, dass man merkt, das ist ein richtiger Raum.
Einer der Preisträger, den ersten Platz, es gibt zwei erste Plätze, wie Sie schon gesagt haben, hat ein ganz spannendes Konzept vorgelegt, nämlich einen Märchenwald auf diesem Platz zu pflanzen. Erscheint mir erstmal nicht unbedingt praktikabel, aber da lässt sich sicherlich was machen aus dieser Idee.
Ja, das ist eigentlich eine Idee, die, man könnte sagen, die ist ja fast naheliegend, dass der Platz heißt Brüder-Grimm-Platz und das wurde auch durch den Beirat in dieser Beteiligungsrunde mehrfach, also auch durchaus von Laien angeregt. Es muss doch einen Bezug geben zu dem Grimm-Platz. Wir sprechen ja heute bei allen möglichen Sachen vom Narrativ. Ja, es muss doch ein Narrativ geben. Und dieser Entwurf hat das aufgegriffen. Und ich empfinde das auch als eine ganz tolle Idee, die, warum nicht? Also dieser in der Mitte, nicht das Steinerne zu machen. Also im Grunde genommen bin ich ein großer Freund von durchaus steinernen Plätzen in Städten, wobei wir Klimawandel und so weiter durchaus Flächen brauchen mit Grün, nicht nur als Erholungsraum, sondern eben auch für Aufnahmemöglichkeit, für Starkregen und so weiter. Aber das haben wir ja in Kassel. Wir sind ja wirklich reich bestückt mit wunderbaren Plätzen, auch innerstädtisch, wie den Friedrichsplatz. Also hier nicht unbedingt einen steinernen Platz zu machen, sondern sozusagen invers jetzt hier zu sagen, wir machen die Mitte grün, und zwar nicht flächig grün, sondern diesen Märchenwald. Im Moment ist es so angelegt, dass der nicht begehbar sein soll. Da würde ich jetzt persönlich, aber das ist wirklich nur meine ganz persönliche Meinung, noch mal drüber nachdenken. Das wäre doch schön, mal so durch. Es wird ja, sagen wir mal, es ist ein symbolischer Wald. Ja, ist sehr viel zu klein. Es ist ein Symbol für Wald. Und da sollte man, denke ich, schon auch mal ja, durchschnuppern können.
Ja, auf jeden Fall. Also auf jeden Fall, wenn es so würde, dann wäre es auf jeden Fall ein Platz, der Aufsehen erregt, weil ich so etwas noch nirgends gesehen habe. Also mitten in der Stadt, am Verkehrsknotenpunkt, einen Wald wachsen zu lassen. Toll. Was wird denn noch passieren müssen, bis dieser Platz realisiert ist?
Naja, zunächst mal muss ja dieses Vergabeverfahren, das Sie schon angesprochen haben, zu Ende geführt werden. Der Wettbewerb ist ein Teil eines solchen Verfahrens und ich bin ein großer Befürworter von Wettbewerben. Ich sage immer, unser Berufsstand leistet da einen enormen Beitrag für die Gesellschaft, weil es immer darum geht, die beste Lösung zu finden für eine Aufgabe und bauen. Jetzt haben wir hier einen öffentlichen Platz, aber auch Gebäude sind nie nur privat, sie sind immer auch öffentlich. Jeder, ob er will oder nicht, ist damit konfrontiert und deswegen mahne ich da immer Artikel 14 Absatz 2 des Grundgesetzes an und sage, Eigentum verpflichtet, das muss immer auch der Allgemeinheit dienen. Also, und Bauen ist beständig, ist eigentlich angelegt, sollte angelegt sein, allein aus Nachhaltigkeits-, aus ökologischen Gründen. Das heißt also, es muss immer die bestmögliche Lösung gefunden werden. Und dazu kann ein Wettbewerb, oder sagen wir mal so, der Wettbewerb bietet die größten Chancen, die bestmögliche Lösung zu finden. Und zwar unter funktionalen, architektonisch, städtebaulichen, aber auch unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten. Das ist sozusagen ein Verfahren, das dem eigentlichen Auftrag der Beauftragung vorangestellt werden kann, dass ein Privater genauso nutzen kann wie ein öffentlicher Bauherr. Ein öffentlicher Bauherr hat aber auch das Vergaberecht zu beachten. Und das Vergaberecht sagt, wenn du einen Wettbewerb machst, kannst du in der Auslobung schreiben, du beauftragst den ersten Preisträger. Dann hat der öffentliche Auftraggeber den aber dann auch zu beauftragen. Und in der Regel ist es so, dass der öffentliche Auftraggeber lieber von der Alternative Gebrauch macht. Die heißt, er muss einen der Preisträger beauftragen, damit er noch etwas Verhandlungsspielraum hat. Er weiß ja, die Wettbewerbe, das muss ich vielleicht noch dazu sagen, verlaufen ja immer anonym. Das heißt, man weiß nicht, wer hinter dem Entwurf steckt. Man muss ja auch irgendwie miteinander können, auch das Honorar muss am Schluss stimmen und so weiter. Diese Alternative, mit einem der Preisträger zu verhandeln, bedeutet, dass er mit jedem der Preisträger erstmal verhandeln muss. Und in diesem Verfahren steckt jetzt gerade der ganze Prozess. Und wenn der abgeschlossen ist, wenn der Auftrag vergeben ist an einen der Preisträger, dann geht die Planung los. Und ja, ich weiß jetzt, kann jetzt nicht genau sagen, wie die Realisierungszeiträume jetzt angedacht sind. Das dauert natürlich ein bisschen.
Und was schätzen Sie?
Also ich würde mal sagen, 3 Jahre sicherlich mit Planung und dann Ausführung. Was ganz toll ist bei diesem Platz, ist, dass man ja, wenn man ihn baut, wenn man ihn umsetzt, dann wird man ja mit dem Verkehr irgendwas anfangen müssen für die Phase des Bauens. Und da kann man schon mal üben, wie es geht mit etwas weniger Verkehrsbelastung auf dem Ganzen. Und das finde ich auch eine große Chance, weil viele ja befürchten, sagen, also Verkehr ist ja immer so ein heikler Punkt und Stellplätze und. Ja. Viele ja befürchten, dann bricht alles zusammen. Und die Erfahrung ist die, wenn dann mal eine Baustelle irgendwo ist und das nimmt dann jeder hin, weil er sagt, ja, das ist ja zwingend, dann merkt man plötzlich, wie gut es geht. Wobei man natürlich nicht vergessen darf, es gibt dann Verdrängungsverkehre und dann werden auch wieder andere Quartiere belastet. Aber im Prinzip können wir schon mal üben.
Das ist wie, also in beide Richtungen funktioniert das. Ne? Mehr Fläche, mehr Verkehrsmöglichkeiten schafft mehr Verkehr und das in die andere Richtung scheint es irgendwie auch zu funktionieren. Genau. Und zumindest sind die Menschen dann etwas geduldiger, was den Verkehrsfluss angeht. Mhm. Ja. Interessant. Über den Brüder-Grimm-Platz hinaus, Frau Ettinger, wie beobachten Sie die städtebauliche Entwicklung in Kassel insgesamt in den letzten 10 Jahren? Was ist da besonders auffällig? Worüber freuen Sie sich besonders?
10 Jahre sind im Städtebau eigentlich gar nichts. Also von daher muss man vielleicht den Blick ein bisschen weiter zurücknehmen. Kassel war ja muss eine sehr schöne Stadt gewesen sein. Es hieß, Kassel war eine der schönsten Städte Europas. Und dann kam eben 1943 die Bombardierung, die die Innenstadt im Grunde ausgelöscht hat. Ja. Kassel war damals, das war ja 1943, schon bei den Nazis eine ins Auge gefasste Stadt als Reichsdefilierhauptstadt. Man wollte Kassel sowieso umbauen und war dann sozusagen zynischerweise froh, dass Kassel so bombardiert worden ist. Und man hat schon angefangen mit der Planung, diese Schneisen durch die Stadt zu legen, wo man dann eben seine Aufmärsche hätte machen können. Diese Planung ist nach dem Krieg durchaus ein Stück weit weitergeführt worden. Der Stadtgrundriss ist nicht mehr erkennbar oder nur noch in Rudimenten erkennbar. Kassel hat das Prinzip, was schon vor dem Krieg, also in den 20er, 30er Jahren, gab es das Leitbild der aufgelockerten, durchlüfteten Stadt als Gegenbild der engen Städte, der engen Mietskasernen, die Folge waren der Industrialisierung. Dieses äußerte sich, unter Fachleuten ist das bekannt, in der sogenannten Charta von Athen, obwohl man das auch nochmal etwas differenzierter betrachten muss. Jedenfalls, da ist man davon ausgegangen, die Stadt wird im Grunde genommen in einzelne Funktionen geteilt. Hier wird gewohnt, da wird gearbeitet, dort wird eingekauft und Freizeit gemacht. Und alles wird mit dem segensreichen Instrument des Autos verbunden. Und Kassel hat genau dieses neue Leitbild weg von der verdichteten, urbanen, durchmischten Stadt dieses Leitbild im Grunde genommen sehr konsequent umgesetzt. Und das ist jetzt nicht nur ein Kassel-Problem, sondern es gibt auch auf ministerialer Ebene, es gibt die sogenannte Leipzig-Charta 2007, die gerade aktualisiert wird von den Bauministern ganz Europas als neues, ich würde mal eher sagen, als wieder rückgewonnenes Leitbild. Frau von der Leyen mit ihrem Green Deal hat jetzt erst im September propagiert, es muss ein neues europäisches Bauhaus geben, das genau wieder zurückgeht dazu, dass wir städtebauliche Mischung haben, dass wir eine größere Verdichtung bekommen.
Funktionalisierung auch ein Stück weit vermutlich.
Ja, eher so. Wir haben hier jetzt, wieder um nochmal nach Kassel zu kommen, wir haben eine Innenstadt, da wird nicht gewohnt. Genau. Und wir haben Quartiere, da wird gewohnt, aber nicht gearbeitet. Ja. Und dann haben wir Quartiere, da wird gearbeitet, weder gewohnt noch eingekauft. Also diese Funktionstrennung aufzuheben und wieder zurückzukommen. Und das verbunden, um dann nochmal auf Frau von der Leyen einzugehen, mit einem hohen Anspruch. Sie benutzt als Politikerin endlich einmal den Begriff Ästhetik, auch mit einem ästhetischen Anspruch, also wieder mit Schönheit zu verbinden. Also das ist sozusagen der Ausgangspunkt für Kassel gewesen. Und Kassel hat dadurch ist eine Stadt der enormen Brüche und war total ausgerichtet auf die autogerechte Stadt. Die Fußgänger wurden unter die Erde gepackt und die neue Fahrt, die ich eben schon mal erwähnt habe, das war eine reine Anlieferstraße. Man fuhr da rein, dann gab es Parktaschen, da konnte man parken und rückwärtig wurden dann auch die Geschäfte angeliefert oder man konnte sie auch rückwärtig betreten, die Geschäfte, die an der oberen Königsstraße liegen. So, da hat sich viel getan in den letzten Jahren. Es gibt eben einfach große Erfolge, die aber alle ihren Ursprung haben, dass sie jetzt so weit sind, viel länger als 10 Jahre zurück. Wir haben das Projekt der Unterneustadt, das hervorragend ist, auch wenn es in der baulichen Qualität nicht ganz so umgesetzt worden ist, wie es angelegt war. Wir haben die Marbachshöhe, wir haben die gerade eben schon erwähnte neue Fahrt. Wir haben wunderbare neue Projekte wie die Grimmwelt. Wir haben die Friedrich-Ebert-Straße, die Goethe-Straße, wir haben das tolle Projekt, die tolle Museumslandschaft, die insgesamt ja einen enormen Schub gewonnen hat mit dem hervorragenden Besucherzentrum von Stab-Architekten. Kader Wittfeld sind die Architekten der Grimmwelt, um die auch mal zu nennen. Wir haben tolle, tolle Projekte, aber trotzdem bricht mir immer noch das Herz, wenn ich mir zum Beispiel angucke, wie eine Brache mitten in der Innenstadt, wirklich, man geht um die Ecke von unserem zentralen Platz, dem Königsplatz, in die Straße mit dem poetischen Namen Seidenes Strümpfchen. Und was sehen wir da? Mülltonnen, Parkplätze, ungestaltete Flächen, einfach eine Brache und eben auch diesen den Parkplatz an der Ober- und Königsstraße. Das war ein dicht bebautes Quartier, in ein hugenottisches Quartier mit einer Rasterstruktur, das mitbegründet hat diesen hervorragenden Ruf Kassels in der Barockzeit. Da ist eben einfach, ich habe gesehen, einen Bebauungsplan aus den 50er Jahren, der hatte sogar noch als Wiederaufbaukonzept die ehemalige Struktur. Wann das passiert ist, dass man diesen 50er Jahre Rathausanbau und dann den 70er Jahre Rathausanbau gemacht hat und dabei die Struktur verlassen hat und die ist nicht mehr herstellbar. Die obere Karlstraße führte bis hier, wo wir jetzt sind, durch in dieser Rasterstruktur. Das könnte man gar nicht mehr herstellen. Also man kann nicht mehr die alte Barockstruktur herstellen. Trotzdem ein bisschen Stadtreparatur könnte man betreiben, indem man die alte Dimension des ehemaligen Karlsplatzes wiederherstellt.
Da gab es ja Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres auch einen regelrechten Krimi um diesen Platz. Das war der angedachte Standort für das neue Documenta-Institut, der politisch sehr heiß diskutiert wurde. Mit sehr geringer Mehrheit es ein Votum dafür gab, ihn zu bebauen und dann aber diese Entscheidung wieder gekippt wurde. Wie stehen Sie dazu?
Also ich kann da nur noch mal sagen, dieser Platz muss bebaut werden. Der ist einfach eine Brache in der Stadt. Und der ist im Übrigen auch schon bei dem zuvor zitierten Wettbewerb als Bauplatz ausgewiesen worden. Und die Parkplätze, die da drauf sind, die sind entwidmet worden. Das war alles so ein Zusammenspiel mit der Tiefgarage, die unter dem Friedrichsplatz entstanden ist. Also im Grunde genommen sind die Parkplätze schon entwidmet. Er ist als Bauplatz definiert. Ich stehe dazu, dass dieser Platz bebaut werden muss. Mit zwei Bedingungen, dass der echte Karlsplatz wiederhergestellt wird. Der war ein bisschen länger, als er heute ist. Ja, der würde noch mal bis zu dem, einschließlich dieses der Stirnseite des 70er-Jahre Rathausanbaus reichen. Das würde die bebaubare Fläche etwas verringern. Und er muss im Erdgeschoss, wir sind in der Innenstadt, im Erdgeschoss öffentliche Nutzungen haben. Das Erdgeschoss ist ein wichtiges Geschoss für Stadt. Ich nenne das immer auch ein Erdgeschoss immer Stadtgeschoss, also in der Innenstadt. Es muss Läden haben oder öffentlich bezogene Nutzungen. Es könnte auch eine Stadtbibliothek und natürlich auch kleinteiligere Nutzungen da drin sein. Ich weiß jetzt um das Problem Handel und Innenstadt, dass dann alle gleich sagen, das geht ja gar nicht. Doch, es geht, davon bin ich total überzeugt. Dieses Geschoss muss auch etwas höher sein, also nicht nur mit den üblichen 3 Metern, die man für normales Nutzungsgeschoss hat. Also es musste 4 bis 5 Meter hoch sein. Und dann darüber so, dass es stadtverträglich sich einbindet. Wir haben, die Randbebauung ist, würde ich sagen, insgesamt ist ja auch Nachkriegsbebauung, die ist vielleicht insgesamt etwas zu niedrig. Also ich würde mal sagen, es könnte sich anknüpfen an die Bebauung, die zum Friedrichsplatz gerichtet ist. Also diese Eckbebauung, die hat eine gute Höhe und damit könnten dann auch die anderen Ränder sich etwas aufwerten im Folge der Jahre. Das Documenta-Institut wäre eine super tolle Nutzung an dem Standort. Aber meine Zweifel sind bis heute auch noch nicht ausgeräumt, ob es nicht vielleicht zu groß gewesen wäre. Also wir hatten auch als BDA gesagt, toller Standort, wunderbare Nutzung an dem Ort, wahrscheinlich, aber nur unter der Bedingung, Erdgeschoss ist öffentlichkeitsbezogen und die Obergeschosse müssen Augen bekommen, das heißt, sie müssen Fenster bekommen. Das darf dann nicht eine...
So eine Trutzburg mitten in der Stadt.
Es darf nicht ein Block da in der Stadt sein und ob die Archivräume alle ins Untergeschoss gepasst hätten, die eben keine Fenster haben, weiß ich nicht. Ich kenne das Raumprogramm nicht. Ich weiß nur, dass auch Wissenschaftler dort arbeiten sollen. Das heißt, da wären Arbeitsplätze mit Fenstern entstanden. Aber ich kenne das Raumprogramm nicht. Also das Raumprogramm müsste passen für den Standort, dann wäre es super.
Aber das gibt doch jetzt nochmal die Chance, nochmal neu darüber nachzudenken. Ja. Das ist doch auf jeden Fall das, was auch positiv ist, auch wenn das gekippt ist und es da...
Also das Dokumenta-Institut ist eine wahnsinnig große Chance für Kassel. Und wenn die jetzt vertan würde durch dieses Standort diskutieren, dann wäre das wirklich unglaublich bedauerlich. Ja. Also es gibt auch noch andere Standorte, die ich mir sehr gut vorstellen kann, die auf jeden Fall, denke ich, muss es oder wäre es sinnvoll, eine Nähe zum Friedrizianum zu haben, als dem Nukleus der Dokumente.
Ja. Frau Ettinger, Sie haben gerade schon ein bisschen das Thema Politik angesprochen und Sie sind selber in der Baupolitik im weitesten Sinne sehr engagiert. Ich habe Ihre Vita gelesen und bin aus dem Staunen nicht rausgekommen, in wie vielen Verbänden Sie eine entscheidende Rolle mitspielen. Ich nenne mal ein paar, dass man sich einen Eindruck machen kann. Sie waren 10 Jahre lang bis 2014 Präsidentin der Architekten- und Stadtplanerkammer in Hessen. Seit 2013 sind Sie Präsidentin der Bundesarchitektenkammer. Seit 2015 Vizepräsidentin im Bundesverband Freier Berufe und seit 2018 stellvertretende Stiftungsratsvorsitzende der Bundesstiftung Baukultur. Und das sind noch längst nicht alle, die ich Ihrer Vita entnommen habe. Was für Themen werden in diesen Gremien deutschlandweit, vielleicht auch europaweit gerade insbesondere diskutiert?
Also das sind ja alles miteinander verknüpfte Institutionen, die alle eine ähnliche Zielsetzung haben. Also die Kammer, alles ist Ehrenamt, das ist ganz klar und hat alles was mit meinem Beruf zu tun, eben mit meinem Ziel, Baukultur wirklich zu befördern. Baukultur im übergeordneten Sinne als eben ein Synonym für Qualität im Bauen. Und die Qualität im Bauen bezieht sich einerseits eben auf die große Aufgabe, die der ganze Bausektor in der Thematik Klimawandel hat. Schließlich ist das Bauen der schlimmste Emittent, auch von CO2 und so weiter. Enorm viel Abfall entsteht und beim Gebrauch von Häusern wissen Sie alle immer noch viel zu viel Energie. Wir haben da einfach sehr viel zu tun. Aber wichtig ist mir eben auch, dass die gebaute Umwelt auch schön ist. Und das heißt, dass das einzelne Gebäude nicht für sich schön, das muss für sich schön sein, klar, aber es soll sich auch in seinen Kontext einfügen, sodass praktisch mit jedem neuen Baustein im wahrsten Sinne des Wortes sich das Umfeld aufwertet. Das ist so der Impetus, der mich antreibt oder das Intrinsische. Und dazu braucht man natürlich auch eine Politik, die versucht, das bei den Entscheidungsträgern zu verankern. Das heißt, ohne ein politisches Engagement kriegt man die Themen ja nicht unter. Das ist also jetzt einerseits wirklich genau diese Thematik zu vertreten. Das wird hauptsächlich gemacht in der Bundesstiftung Baukultur. Da gibt es jährlich alle 2 Jahre auch einen Baukulturbericht, um diejenigen, die für das Bauen verantwortlich sind, auf die Themen zu stoßen und zu sagen, macht es so und so und so und woran hapert es eigentlich? Bei der eigentlichen Berufspolitik, also sei es in der Architekten- und Stadtplanerkammer Hessen wie in der Bundesarchitektenkammer, die Bundesarchitektenkammer vielleicht ganz kurz ist eigentlich ein Verein, keine Kammer. Die Kammern, wir haben 16 Länderkammern in Deutschland aufgrund unseres föderalen Systems, das sind echte Körperschaften öffentlichen Rechts, die auch hoheitliche Aufgaben übernehmen. Da laufen wirklich Dinge wie zum Beispiel die Eintragung als Architekt. Man ist nicht nach dem Studium Architekt, sondern muss dann noch bestimmte Schritte durchlaufen und das über diese Berufsaufsicht und so weiter überwacht eine Kammer. Da es aber eines Organs bedurfte, das sich gegenüber der Bundespolitik und jetzt zunehmend der europäischen Politik äußern kann. Wir können ja nicht 16 Kammern zum Bauminister, den wir leider gar nicht haben, so richtig, schicken. Da haben sich vor 50, 51 Jahren die klugen Kammerpräsidenten der einzelnen Länderkammern zusammengesetzt und haben gesagt, wir brauchen ein solches Organ und haben die Bundesarchitektenkammer gegründet, die dieses eben jetzt macht und sich Kammer nennt, damit man diese Verknüpfung kennt. Da machen wir darüber hinaus, über das Propagieren der, der baukulturellen Anforderungen und der ganzen Einbindung in die anderen Themen wie Klima und Inklusion und so weiter, auch eine Politik dafür, dass die Rahmenbedingungen stimmen. Und da kommen wir ganz stark in rechtliche Bereiche hinein. Das betrifft zum Beispiel das Vergaberecht, über das wir eben schon gesprochen haben, das gesamte Wettbewerbswesen. Ein ganz großes Thema, gerade eben, das ja seit etlichen Jahren arbeiten wir daran, mit einem Urteil des der Europäischen Kommission umzugehen, das jetzt umgesetzt ist. Also die Europäische Kommission hat unsere Honorarordnung angegriffen. Wir haben eine Honorarordnung, die eben absichern soll, dass wir nicht im Preiswettbewerb miteinander konkurrieren, sondern im Leistungswettbewerb. Dazu spielt dieser Planungswettbewerb eine ganz zentrale Rolle. Und da mein kleiner Schlenker, weil ich auch immer sage, der Architekt mit dem geringsten Honorar, der wenn jetzt ein Bauherr sich für den entscheidet, weil er meint, Geld zu sparen, kann am Ende das teuerste Produkt hinstellen, weil er vielleicht keine gute Planung macht, mehr Quadratmeter, mehr Kubikmeter braucht, um den eigentlichen das eigentliche Raumprogramm unterzubringen. Also der Leistungswettbewerb ist das Entscheidende und letztendlich kann sogar klüger geplantes Gebäude dazu führen, dass man als Architekt ein geringeres Honorar hat, weil wir davon letztendlich abhängen. Also der Europäische Gerichtshof hat gesagt, die verbindlichen Mindest- und Höchstsätze, wir hatten eine Verbindlichkeit, die ist europarechtswidrig und die muss weg. Und da haben wir jetzt anderthalb Jahre daran gearbeitet, die HAI zu halten, zu retten, und wir haben sie gerettet, aber die Verbindlichkeit ist weg und jetzt haben wir die Honorarordnung immerhin als Verordnung gerettet, in der eben steht, dass die dort verankerten Sätze, Honorarsätze angemessen sind für die Leistung der Architekten. Das ist alles ziemlich komplex. Also Rahmenbedingungen so ausgestalten, dass die Architekten und Stadtplaner, also das muss ich auch nochmal betonen, zu uns gehören auch die Stadtplaner, dass die Architekten und Stadtplaner eben vernünftig arbeiten können. Dazu gehört auch, dass wir die Digitalisierung voranbringen. Also großes Thema ist das Building Information Modeling. Das heißt, das ist eine eine Planungsmethode, die versucht, das Gebäude, das wir bauen sollen, wollen, zunächst mal als digitalen Zwilling aufzubauen und da schon in eine viel engere und stärkere Kooperation mit unseren Fachingenieuren zu kommen, um Abhängigkeiten zu erkennen, um zu erkennen, wenn man zum Beispiel eine Planungsänderung macht, das ist immer das Allerschlimmste. Während der Fahrt kommt, ich sage immer, der Appetit kommt beim Essen, das ist leider beim Bauen auch so, dass man, während man schon die Planung abgeschlossen hat und schon baut, hat man noch eine andere Idee als Bauherr. Das ist übrigens das Debakel des Flughafens in Berlin gewesen, dass dann alles ins Rutschen kommt, dass man mit dem digitalen Modell erkennt, was dann alles ins Rutschen kommt und welche Folgen.
Also Forecasting gar nicht so. Meine Vorstellung war, der digitale Baukörper ist sozusagen das Informationspendant zu dem Bau, also ne, was passiert alles energetisch in dem Haus, wie wird das gesteuert, welche Informationen fließen, wenn ich das Gebäude betrete, wo bekomme ich Informationen her, wie ich mich in diesem Objekt zu orientieren habe. Darum geht es nicht.
Darum geht es letztlich auch. Also die Verknüpfung ist, also das Ziel ist in der Tat, den ganzen Lebenszyklus zu betrachten. Ja. Von dem ersten Schritt der Planung, da ist ein ganz wichtiger Schritt überhaupt die Planung der Planung. Wir nennen das die Phase null, die Bedarfsermittlung und so weiter, bis zum, am besten, bis zum Recyceln. Mhm. Wir sprechen da von Urban Mining, dass also alle Produkte, die verarbeitet worden
super
sind,
spannend.
Wieder zurück zu, in den Kreislauf zu bekommen. Das ist sozusagen die Zielsetzung, ja. bei der die Digitalisierung sehr stark helfen kann. Natürlich denken auch wir jetzt schon, wenn eine, also im konventionellen Plan, wenn eine Änderung kommt, darüber nach, welche Folgen das hat. Aber die, das Bauen ist so komplex geworden, dass das irgendwo an die Grenzen stößt. Ja, und mit dem digitalen Modell hilft das eben schon in der Planungsphase vor dem Bauen und dann während des Bauens, die Abhängigkeiten zu erkennen, aber eben auch für den Betrieb, ich sag mal jetzt für den, heute heißt er nicht mehr Hausmeister, sondern für den Facility Manager, dass er weiß, er kann in dem digitalen Modell erkennen, welche Steckdose aus welcher Produktion gekommen ist, um die zu ersetzen beispielsweise. Ja, natürlich bedarf es immer einer Pflege. Und eben bis hin, dass man weiß, welche Produkte wie verbaut worden sind, mit welchen Verbindungen lassen die sich wieder lösen, welches Produkt muss ich irgendwann verschleißen. Insbesondere die Haustechnik ist der größte, der Block sozusagen, der eine geringere Lebensdauer hat als das eigentliche Gebäude, dass man weiß, was ist da verbaut worden und wie kann ich ersetzen.
Sehr spannende Themen.
Also das ist auch, also das gehört auch mit in diesen berufspolitischen Kontext und also die Rahmenbedingungen richtig zu setzen, die Bedeutung entsprechend einzubringen und aber auch die Abhängigkeiten herzustellen der politischen Ziele.
Ja.
Für mich ist immer ganz wichtig zu sagen, wenn ein Politikziel gesetzt ist, dann muss das doch eigentlich mit allem verknüpft werden. Und wenn wir jetzt zum Beispiel den Sektor Bauen betrachten, sind sich eigentlich alle einig, wir müssen die Bestände nutzen, den städtebaulichen Bestand, das heißt also, wo ist eine Brache, wo ist eine Lücke, wo kann man noch was aufstocken, wo ist ein Grundstück unternutzt. Wir haben zum Beispiel eine Untersuchung, da wissen wir, man könnte 2 Millionen Wohnungen auf Dächern bauen, ohne dass man ein Stück neues Fläche erschließen muss. Dann merken wir aber, also abgesehen von eigentumsrechtlichen Fragen, dass wir da ganz schnell an bauordnungsrechtliche Probleme kommen. Dann ist das wieder ein Bereich, an dem wir arbeiten, dass wir sagen, wir brauchten eigentlich eine Umbauordnung.
Also da gibt es sehr viele Themen, die einfach aufgemacht wurden durch neue Beschlüsse, die, wo Sie jetzt zusammensitzen und überlegen, wie kann das...
Ja, das sind keine neuen, also ich würde nicht mal sagen, es sind neue Beschlüsse, sondern alle sind sich einig, wir müssen mit Fläche sparsam umgehen. Worauf ich eigentlich hinaus will, alle sind sich einig, alle sind sich auch einig, dass das Gebäude als Bestand genutzt werden soll, weil da drin ganz viel sogenannte graue Energie steckt. Aber dann gibt es eine Novelle des Baugesetzbuches, das den Kommunen erlaubt, ihre neue Baugebiete zu erschließen, sprich unversiegeltes Ackerland, was auch immer, wieder als Baugebiet auszuweisen. Und da ist dann dieser Widerspruch. Ja, weil es gibt immerhin das 30-Hektar-Ziel und wir haben immer noch einen Verbrauch von 62 Hektar. Und da ist eigentlich genau dieser Widerspruch zu erkennen, dass die Dinge nicht ineinander greifen. Ja. Was nicht bedeutet, natürlich wird man nicht ohne neue Flächenerschließungen auskommen, aber erst mal zu gucken, wo kann ich das, was da ist, nutzen und nicht erleichtern. Also durch den sogenannten Paragraphen 13b, der hat eine Befristung, wird es den Kommunen erleichtert, neues Bauland auszuweisen. Und das wollen wir ja eigentlich nicht.
Super interessant. Frau Ettinger, es ist wie eine Architekturvorlesung. Ich könnte Ihnen noch ewig zuhören. Es tun sich immer mehr Themen auf. Ich würde gerne mal am Ende den Bogen nochmal zurückspannen auf Kassel.
Ja.
Wenn Sie sich vorstellen, wir treffen uns in 10 Jahren wieder, wenngleich Sie sagen, das ist ein Zeithorizont, der im Städtebau, in der Architektur ein sehr kleiner Zeitraum ist. Wir treffen uns in 10 Jahren wieder zum Interview. Was würden Sie mir dann erzählen, was in Kassel passiert ist und worüber haben Sie sich besonders gefreut?
Ja, dann ist der Grimmplatz fertig, dann ist das Tapetenmuseum fertig, also noch ein wichtiger Baustein in meiner Perlenkette des Parcours. Dann ist vielleicht endlich eine Lösung gefunden für die Brache hinterm Königsplatz am Seidernen Strümpfchen. Und dann ist vielleicht das eingetreten, was ich mir auch erhoffe, dass die Innenstadt auch wieder mehr zum Wohnstandort wird, dass also auch Umnutzung von Gebäuden ermöglicht worden sind in den Obergeschossen und in den Erdgeschossen wirklich auch wieder kleinteiligerer Handel mit vielleicht inhabergeführten Produkten und so weiter zurückgekehrt ist und die Filialisierung eingedämmt wird, die zu einer, ich sag mal, Egalisierung und Banalisierung vieler Innenstädte geführt hat. Wobei, das ist ja auch immer so ein zweischneidiges Schwert, aber das ist nochmal ein ganz eigenes Thema. Jedenfalls, das stelle ich mir vor, weg von scheußlichen Handyläden, Nailstudios und sowas, hin wieder zu so einem lebendigen Angebot.
Was die Stadt lebenswert macht.
Was die Stadt lebenswert macht. Und wir haben hier in Kassel, das sieht man ja auch an Ihnen, total tolle junge Leute, die kreative Ideen haben, auch im handwerklichen Bereich, denen einfach die Möglichkeit zu geben, einen Laden zu öffnen. Was bedeutet, dass wir auch da umdenken müssen. Früher mussten immer die Erdgeschosse, die Obergeschosse mitfinanzieren. Vielleicht könnte es mal umgekehrt sein. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, ich habe eben schon gesprochen darüber, man kann aufstocken. Also man könnte vielleicht einem Eigentümer ermöglichen, obendrauf durchaus eine tolle Penthouse-Wohnung zu setzen, die auch teuer sein darf, um dann unten den Laden eben preiswerter anbieten zu können. Also mehr Vielfalt durch Mischung, auch in der Innenstadt. Und natürlich wünsche ich mir, das ist 10 Jahre, ist da auch wieder knapp, ich wünsche mir schon, dass wir etwas weniger Autoverkehr bekommen und dass wir da, wo wir immer noch viel Fläche versiegelt haben für die Parkplätze, dass wir da etwas runterkommen. Auch da nochmal eine Zahl. Es gibt über 40 Millionen Autos in der Bundesrepublik. Jedes Auto beansprucht 3 Stellplätze und steht 23,5 Stunden am Tag. Das heißt, wir haben eine Vergeudung eines der wertvollsten Güter, nämlich der Fläche, Grund und Boden. Da hoffe ich, dass Kassel hat sich ja auch eine Charta für Baukultur gegeben. Kassel hat einen Klimaschutzrat. Und da denke ich, dass wir da auch auf dem richtigen Weg sind, einzudämmen. Es geht nicht darum, das Auto total zu verbannen, aber diesen massiven Flächenanspruch doch zurückzudrängen, hin zu einer lebenswerten Stadt, einer Stadt der kurzen Wege, wie wir sie nennen, also wo man mit auch, also vor allen Dingen auch zu Fuß die Dinge erreichen.
Also wenn es um Visionen geht, bei Ihnen kann man sich melden.
Genau. Und der ÖPNV, der muss natürlich auch
gut
gestaltet werden, gut getaktet und ein ordentliches, durchschaubares und günstiges Tarifsystem. Das wäre doch toll.
Visionen der Stadt Kassel in 10 Jahren. Wir sind gespannt, was davon realisiert wird. Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg an ganz vielen
Stellen. Wir uns da, wenn ich dann hoffentlich noch fit genug bin.
Bestimmt.
Wäre das sehr schön. Wir würden uns in 10 Jahren darüber unterhalten und hören uns an, was wir heute gesagt haben.
es ist alles passiert. Sie wussten es schon. Super. Frau Ettinger, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie da waren. Es war ganz interessant, super spannend. Vielen Dank für die ganz vielen interessanten Themen, die Sie aufgemacht haben, die Einblicke in Ihre Arbeit. Ich danke Ihnen und wünsche Ihnen einen schönen Tag.
Danke, danke Ihnen auch und schönen ersten Advent.
Dankeschön.
Ja, das mit Ihnen auch. Auf Wiedersehen und alle sind aufgefordert, an Baukultur mitzuwirken.